Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Jimi Hendrix war dann eigentlich das Nonplusultra. Der hat eigentlich uns in eine andere Dimension gehoben durch diese Musik. Und ich habe, glaube ich, noch nie und selten später noch mal sowas gehört.
Für mich war Jimi Hendrix in den 60er Jahren eine der schillerndsten Rock'n'Roller. Und Rock'n'Roll war sozusagen natürlich die prägende Musik, die ich als 15-, 16-Jähriger gehört habe in den 60er Jahren.
Ich war auf relativ vielen Konzerten, auch später hin noch. Aber man muss sagen, wenn man sowas relativ früh gehört hat und so ein Act gesehen hat, ist man ein bisschen verdorben für die anderen. Man merkt dann relativ schnell, was schlecht ist und was gut ist und was eine gute Show und eine schlechte Show ist.
Was wir ja damals auch sehr, sehr mochten, waren sehr, sehr lange Gitarren-Soli. In die man sich auch sozusagen selbst meditativ hineinbegeben konnte. Und da war natürlich Jimi Hendrix ganz, ganz groß.
Es hat keiner geschafft, so die Gitarre so zu spielen und so und mit so einer Leichtigkeit solche Töne und Musik zu kreieren wie Jimi Hendrix.
Und damit herzlich willkommen zur Mikro-Europa-Musikbox hier auf der Wüstenwelle. Fender Stratocaster, Woodstock, LSD, Feuerzeugbenzin und eine Gitarre geht in Flammen auf. Das alles steht für eine Person, Jimi Hendrix, der Gitarrengott. In diesen Tagen ist der 50. Todestag des Ausnahmekünstlers. Bei einem Auftritt im Szeneclub Café Wah, Greenwich Village, New York City, wird er im Sommer 1966 von Chess Chandler entdeckt, dem Bassisten der Animals. Chandler hat gerade seine Band verlassen und will sich als Manager versuchen. Er bringt Hendrix nach London, wo er schon am 1. Oktober mit der frisch gegründeten Supergroup Cream und damit gegen Eric Clapton spielt. Eine beispiellose Karriere beginnt. Das legendäre Trio The Jimi Hendrix Experience, bestehend aus Frontmann Jimi Hendrix an der Leadgitarre, Mitch Mitchell am Schlagzeug und Noel Redding am Bass, schreibt Musikgeschichte. Mit einer Coverversion von Hey Joe erobert The Experience England und Europa. Auftritte in Amerika folgen. Darunter auch die berühmten Live-Acts auf dem Monterey Pop Festival 1967 und Woodstock 1969. Dabei begleiten Hendrix immer unzählige Frauenbekanntschaften und Drogen. Hendrix wird schließlich zur Ikone der amerikanischen Hippie-Bewegung und als Antikriegsheld gefeiert. Am 18. September 1970 stirbt Hendrix im Alter von nur 27 Jahren in London. Für seinen kometenhaften Aufstieg bleiben dem Rock-Superstar also nur 4 Jahre. Begeben wir uns in der nächsten Stunde auf die Spuren eines Ausnahmekünstlers und Innovators. Eines Mannes, der durch seine Hingabe zur Musik das Gitarrenspiel revolutionieren sollte. Durch die Sendung führt Moritz Sauer. Zur Einstimmung hören wir eine Coverversion. Das Original stammt von Bob Dylan, einer seiner Idole. Hendrix macht daraus einen der machtvollsten Songs der 1960er Jahre. All Along the Watchtower.
There must be some kind of way out of here.
say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman, dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. But a joke, but you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey.
Geboren wird James Marshall Hendrix am 27. November 1942 in Seattle, USA. Er ist eines von 5 Geschwistern. Die Bedingungen, unter denen er aufwächst, sind schwierig. Seine Eltern beschäftigen sich lieber mit dem Alkohol als mit ihren Kindern. Hendrix' Vater Al kämpft während seiner Geburt im Zweiten Weltkrieg. Seine 17-jährige Mutter Lucille geht nach der Entbindung direkt wieder auf die Piste und Jimmy wird zwischen Tanten und Freundinnen herumgereicht. Seine Liebe zur Musik beginnt schon früh. Der kleine Buster, wie Hendrix als Junge genannt wird, spielt extensiv Luftgitarre. Mitte 1958 bekommt er seine erste Gitarre geschenkt. Sie ist mehr Wrack als Instrument, wird aber zu Jimmys wissenschaftlichem Projekt. Seine erste Elektrogitarre wird eine Danny Electro Silvertone. Jimmy bringt sich alles im Selbststudium bei. Da er Linkshänder ist, spannt er die Saiten seiner Gitarre verkehrt herum und spielt sie auf dem Kopf. So kann er den anderen Gitarristen besser auf die Finger schauen. Seine Tage verbringt er vor dem Radio und versucht, die Songs nachzuspielen. Da Buster keine Noten lesen kann, spielt er nur nach Gehör und die Gitarre wird langsam aber sicher zu einer Erweiterung seines Körpers. Konzertaufnahme von Little Wing aus dem Album Access Bold as Love von 1969. Hendrix' Mutter stirbt im Alter von 33 Jahren an einem Milzriss, einer klassischen Verletzung nach einer Schlägerei. Der Vater verarbeitet den Verlust mit noch mehr Alkohol. Die Kinder dürfen das Haus nicht mehr verlassen, da Al Angst hat, die Fürsorge könnte ihm die letzten beiden Kinder auch noch wegnehmen. Die schwierigen Verhältnisse daheim machen sich bemerkbar. Hendrix bricht das College ab. Nachdem er beim Fahren eines gestohlen gemeldeten Autos erwischt wird, stellt man ihn vor die Wahl: Armee oder 2 Jahre Knast. Hendrix wählt die Armee und trifft dort Billy Cox, einer seiner engsten Vertrauten und später auch Bassisten. Nach der Grundausbildung wird Hendrix der 101. US-Luftlandedivision zugeteilt. Das Verhältnis zwischen ihm und der Armee ist allerdings kein gutes. Horst Tonn, Professor für Amerikanistik an der Universität Tübingen.
Aus dem, was Billy Cox zum Beispiel erzählt hat, kann man schließen, dass er kein guter Soldat war, sondern dass er irgendwie mehr oder weniger in einem Burgfrieden aus der Armee dann ausgeschieden ist. Und beide waren sehr froh, sowohl Jimi Hendrix, dass er da raus war, als auch die Armee, dass sie ihn los war.
Jimi Hendrix' Einheit rückt 1965 ohne ihn in den Vietnamkrieg aus. Er verdient sich seinen Lebensunterhalt anschließend bei Auftritten im sogenannten Chitlin Circuit, einem Zusammenschluss von kleinen Konzerthallen und Theatern, der in Zeiten der Apartheid schwarzen Musikern sichere Auftrittsmöglichkeiten bot. Hendrix unterstützt schwarze Musikgrößen als Gitarrist in deren meist unterbezahlten Bands. Darunter ist auch der berühmte Rock'n'Roller Little Richard mit seiner Royal Company, von dem sich Hendrix Bühnenpräsenz abschaut. Hendrix langweilt es, immer nur im Hintergrund zu spielen. Er zieht in der Hoffnung auf eine eigene Karriere nach Harlem, New York. Dort gibt es aber Probleme. Hendrix wechselt die Bands wie das Hemd. Er ist unpünktlich und ist als Gitarrist, der nur im Hintergrund spielen soll, viel zu auffällig. Hendrix spielt laut und provoziert mit seinem kreischenden Feedback. Das gefällt weder dem schwarzen Publikum noch den schwarzen Superstars, die sich mühsam nach oben gekämpft haben und sich von einem Neuling auf keinen Fall die Show stehlen lassen wollen. Ein weiteres Problem in seinem Umfeld ist Rassismus. Das äußert sich schon darin, dass Hendrix sich weiße Vorbilder aussucht. Eric Clapton und Bob Dylan. Sein Umfeld in Harlem reagiert darauf teilweise aggressiv. Dylan ist für Jimmy deshalb Idol, da dessen Singstimme von vielen nicht ernst genommen wird. Das macht Hendrix Mut, denn er hält zeitlebens wenig von seinem Gesang. Anschließend zieht Hendrix in das Künstlerviertel Greenwich Village, jener Brutstätte der Counterculture, aus der 1963 auch Dylan hervorgekommen war. Dort gründet er die Band Jimmy James and the Blue Flames. Das Bandleben ist aber leider wenig lukrativ. Glücklicherweise hat Hendrix ein Händchen für Frauen und findet bei Bedarf immer wieder Freundinnen, die für seine Gitarren und sein Essen bezahlen. Eine Frau ist es auch, die Hendrix' Karriere in die richtige Richtung lenkt. Linda Keith, Freundin des Gitarristen der Rolling Stones Keith Richards und selbst Supermodel, sieht Hendrix 1966 im Cheetah Club und ist begeistert. Sie leiht ihm die Stratocaster Richards. Hendrix soll seine Gitarre nach dem Beziehungsende mit einer damaligen Freundin nämlich zertrümmert haben. Keine gute Idee. Als Keith Richards davon erfährt, soll der mit einer Pistole angerückt sein, um sein Instrument zurückzuholen. Linda lässt sich davon aber nicht abhalten, das aufstrebende Talent zu unterstützen und spricht den Bassisten der Animals, Chas Chandler, auf Hendrix an. Chandler ist gerade bei seiner Band ausgestiegen und will sich als Manager versuchen. Er sieht Hendrix mit den Blue Flames im August 1966 im Szeneclub Café Wah. Die Band spielt Hey Joe, ein Folksong, den Chandler schon länger unbedingt neu aufnehmen möchte. Und Chandler ist absolut fasziniert von Hendrix' Spielweise.
The first song Jimmy played was Hey Joe. And it was like, you know, I wasn't really conscious of the rest of the act. I saw a master guitar player, I saw the best guitar player I'd ever seen in my life.
Er spricht Hendrix an und will, dass er mit ihm nach London kommt. Chandler kennt die Londoner Szene ganz genau.
Ein in sich geschlossenes Krüppchen weißer Platzhirsche. Ein schwarzer Gitarrist aus Amerika würde da alles gehörig aufmischen.
Hendrix stimmt zu, allerdings unter einer Bedingung. Er will Eric Clapton treffen, sein Idol. Chandler verspricht es ihm und tatsächlich steht Hendrix am 1. Oktober 1966 mit Cream in London auf der Bühne. Mit Eric Clapton an der Gitarre, Jack Bruce am Bass und Ginger Baker am Schlagzeug formt die Band Cream die erste Supergroup der Rockgeschichte. Die Jam-Session mit Cream ist für Hendrix ein Ritterschlag. Er muss jetzt zeigen, was er kann und spielt Killing Floor von Howlin' Wolf in seiner ultraschnellen Fassung. Dagegen wäre jeder untergegangen. Sogar Clapton zweifelt nach diesem Auftritt an seinen eigenen Fähigkeiten.
I ran backstage and Eric was standing trying to light a cigarette, you know. His hands were shaking. He just says, "Is he really that good?"
Nach dieser Show ist für Chandler klar, Hendrix braucht eine Band. Schnell sind als Bassist Noel Redding und für das Schlagzeug Mitch Mitchell gefunden. Geboren ist die Jimi Hendrix Experience. Chandler, der immer noch das Ziel verfolgt, Hey Joe neu aufzunehmen, investiert sein letztes Geld in die Aufnahme des Songs. Der muss ein Verkaufserfolg werden. Den beiden anderen Bandmitgliedern vertraut Chandler so wenig, dass er Reddings Bass nachts heimlich überspielt. Und Chandler wird belohnt. Die Jimi Hendrix Experience landet mit ihrer Coverversion von Hey Joe am 5. Januar 1967 auf Platz 6 in den Charts. Der Song wird das Sprungbrett ihrer Karriere. Hey Joe, where you going with that gun in your hand?
I'm going out and shoot my old lady. You know I'm gonna mess around with another man. I'm going out and shoot my old lady. You know I'm gonna mess around with another man. And oh, that ain't too good. Hey Joe, I said. I heard you shot your lady down, you shut her down. Hey Joe, I said. I heard you shot your lady down, you shut her down in the ground. Yes, I did, I shot her. You know I caught her mess around town. I shot her. You know I'm gonna mess around town.
Nach diesem Erfolg folgt die Single Purple Haze, die Hendrix eigens komponiert. Das markante Riff dieses heftigen Stück Rockgitarre hat einen riesigen Wiedererkennungswert und lässt bis heute an den Namen Hendrix denken. In Purple Haze findet sich auch die emblematische Zeile "Excuse me while I kiss the sky". Excuse me while I kiss the sky. Beim Schreiben dieses und anderer Songs ist er von Science-Fiction-Literatur stark beeinflusst. Gerade in Purple Haze lassen sich einige Parallelen mit der Geschichte The Night of Light von Philip Farmer finden. Farmer beschreibt in ihr einen Planeten, auf dem ein purpurnes Licht den Bewohner zu einem Monster oder Gott werden lässt. Ursprünglich fasst Hendricks Song über den purpurnen Nebel 1000 Worte. Chandler stutzt es aber auf radiotaugliche Maße herunter. In Großbritannien bereits als Star gefeiert, sagt der Name Jimi Hendrix in Amerika den wenigsten etwas. Das ändert sich, als die Experience am 18. Juni 1967 nach The Who auf dem Monterey Pop Festival auftritt.
So sieht die Wirklichkeit der Hippie-Jugend aus. Die Stimmung heute auf dem Monterey Pop Festival: berauschende Musik, wilde Klänge und ein freier Geist.
Juni, Juli, August 1967, der Summer of Love, der Höhepunkt der Hippie-Bewegung und damit auch der Counterculture. Die Menschen demonstrieren, wollen ein Zeichen gegen den Krieg in Vietnam und gegen die Eskalationslogiken des Kalten Kriegs setzen. Viele treibt auch die Angst, selbst von der amerikanischen Armee eingezogen zu werden, auf die Straße. Die jungen Leute suchen Trost in der Musik. Oft enthält diese politische Themen, wie die der Band Buffalo Springfield. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. Come on, Evan. There's a man with a gun nowhere telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Aber auch Jimi Hendrix spielt für die Hippies eine zentrale Rolle. Seine Texte sind oft nicht politisch, aber er wirkt trotzdem als treibende kulturelle Kraft für die Gegenkultur.
Ich glaube, die Art und Weise, wie Rock'n'Roll und Figuren wie Jimi Hendrix auf die Counterculture gewirkt haben, da ist natürlich eine sehr starke kulturelle Affinität da. Und die Musik drückt sozusagen auch das Lebensgefühl und die Wertehaltungen der Counterculture aus. Aber Jimi Hendrix hat seine Musik gemacht. Er hat sich auch, aber eher beiläufig politisch geäußert.
Outdoor-Festivals im Freien sind ein ganz neues Konzept. Das Monterey Pop Festival bringt bei der Etablierung dieser neuen Konzertform den Stein buchstäblich ins Rollen.
Yeah, I dig, brother. It's really out of sight here. Didn't even rain. No buttons to push. All right, now I want to dedicate this song to everybody here with hearts, any kind of hearts and ears. Go something like this here. Yes, as I said before, it's really groovy. I'd like to bore you for about 6 or 7 minutes and do a little thing. Yeah. Excuse me for a minute. Just let me play my guitar, all right? Right now, I'm going to do a little thing by Bob Dylan. That's his grandma over there. That's a little thing called Like a Rolling Stone. Once upon a time, you dressed so fine, through the bumps of diamond in your prime. Oh, didn't you? People call, say, but where, doll? You're bound to fall, you thought they all. Well, couldn't you? You used to laugh about it. Everybody that was hanging out. Look at you, but now you don't talk so loud. But now you don't, baby, seem so proud. If I happen to be scrounging,
Mr. Lonely Bird, you know you only used to get juice in the air. Nobody here to talk to you how to live on the streets, and now you just gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you got to realize he's not selling any alibis. As he stands in the vacuum of his side, and he says, hey baby, would you like to make a deal? How does it feel, baby? How does it feel? Like a rolling stone. Prisoners of the steeple and all the pretty people, they all laughing, drinking, thinking that they got it made. Yeah. Exchanging all precious gifts and things, but you better take your diamond ring. I think you better pawn it, babe. Yes, I know I missed the verse. Don't worry. You used to be so amused at the pulling and rags and the sweet talk that he used. Go to him now. He calls you. You can't refuse. When you ain't got nothing, you gotta. Nothing to lose. You're invisible now. You got no secrets to conceal. How does it feel? Yeah. Oh, how does it feel, baby? Like a rolling stone.
Thank you very much. Like a Rolling Stone, live vom Monterey Pop Festival 1967. Ihr hört immer noch Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, Jimi Hendrix. Das Cover ist eine Hommage an sein Vorbild Bob Dylan und das Publikum liebt ihn dafür. Aber Hendrix hat noch mehr geplant. Für seinen letzten Song Wild Thing bringt Hendrix eine handbemalte Fender Stratocaster auf die Bühne. Die Stratocaster spielt Hendrix mit den Zähnen auf dem Rücken und zeigt alles, was er kann.
Am Ende seines Sets kniet Jimi Hendrix vor seiner Gitarre auf der Bühne, hat dann also einen Brandbeschleuniger, den er auf die Gitarre gibt, und dann lodern diese Flammen hoch und mit quasi beschwörenden Gesten verstärkt Jimi Hendrix noch diesen Eindruck, der eben getragen ist von einer ja quasi mystischen Qualität.
Dieses Bild des Voodoo-Gitarristen in Monterey geht um die Welt, wird zur Ikone und Hendrix zur Legende. Er ist auf dem Titelblatt jeder Zeitung und ab diesem Zeitpunkt will jeder diesen Mann spielen sehen. Zumindest fast jeder. Bei seinen schwarzen Mitbürgern kommt Hendrix weniger gut an. Die hören immer noch Blues und Rhythm and Blues und können mit Hendrix' psychedelischer Rockmusik nicht viel anfangen. Zudem erfährt Hendrix nach seiner Rückkehr nach Amerika auch Rassismus von Weißen. So wird er beispielsweise von einem Polizisten attackiert, weil er eine weißhäutige Blondine im Arm hält. Weiterhin wird Hendrix für seinen auffälligen Kleidungsstil kritisiert, den manche als tuntig empfinden. Gerade bei seinem legendären Auftritt in Monterey trägt Hendrix eine pinkfarbene Federboa, ein Tuch um den Kopf und Kleider, die eigentlich für Frauen entworfen wurden. Die Auftritte der Experience sind aber nicht nur wegen der Showeinlagen wie dem Gitarrenanzünden oder dem Spielen mit der Zunge ein wahres Erlebnis. Sie sind vor allem laut. Im Vergleich zu den Beatles, die live mit 30 Watt Verstärkern spielen, peitscht Hendrix seinen Gitarrensound mit 100 Watt Verstärkern sich und seinen Zuhörern um die Ohren. Bei dieser Wattzahl hört man nicht nur, sondern spürt regelrecht, wie die Schallwellen den Körper erschüttern.
Das war, glaube ich, mein zweites Konzert in meinem Leben. Das ist ja auch schon sehr lange her, aber so ein Konzert setzt Maßstäbe. Und ich habe damals gedacht, die ganze Liederhalle bricht auseinander. Es war ohrenbetäubender Lärm, Rückkopplungen ohne Ende. Aber es war ein wahnsinnig tolles Konzert,
sagt Hans-Jürgen Lauterbach. Er war am Sonntag, dem 19. Januar 1969, mit einem Freund live dabei, als Jimi Hendrix im Beethoven-Saal der Stuttgarter Liederhalle auftritt. Dieses Konzert gilt als Startschuss der heimischen Rockszene. Und Hendrix spielt gleich zweimal. Um 17 Uhr und um 20 Uhr, da das erste Konzert im Nu ausverkauft war. Zum Glück kamen die beiden Teenager auf Umwegen noch an Karten. Der Vater des Freundes von Hans-Jürgen Lauterbach war Venerologe. Vor dem Konzert kam jemand aus Hendrix Entourage zu dem Stuttgarter Facharzt für Geschlechtskrankheiten in Behandlung.
Auf jeden Fall hat dieser Mensch, wir haben immer gesagt, das war der Noel Redding, hundertprozentig war es der Noel Redding, hat ja diesem Mensch, diesem Arzt, der ihn behandelt hat, zwei Jimi Hendrix-Karten geschenkt. Und das war also der Vater meines Freundes und der hat sie natürlich uns gegeben.
Die zwei 16-Jährigen bekommen Tickets für die 17-Uhr-Vorstellung. Sie beschließen spontan nach dem ersten Konzert, sich auf den Toiletten der Liederhalle zu verstecken und warten dort eine Stunde lang, um sich in die Menge für das zweite Konzert zu mischen. Hendrix gibt auf beiden Konzerten alles und greift tief in seine Trickkiste.
Es ist mehr Gitarren. Virtuosität. Und was natürlich super ist, was uns alle natürlich total begeistert hat, und das wollten wir auch sehen, wenn er mit der Gitarre wie ein Wirbelsturm auf dem Rücken gespielt, auf dem Kopf mit der Zunge.
Charakteristisch für Hendrix' Gitarrenspiel sind neben diesen Tricks auch seine Rückkopplungen. Die entstehen, wenn der Rockgitarrist sich mit einer sehr laut eingestellten E-Gitarre nahe an einen ebenfalls sehr lauten Verstärker stellt. Die Schwingungen aus dem Lautsprecher regen wiederum die Saiten der Gitarre zum verstärkten Schwingen an. Das wird durch den Tonabnehmer aufgenommen, über das Kabel wieder an den Verstärker geleitet, der den Lautsprecher anregt und so weiter. So erhält man an der richtigen Stelle einen stark verzerrten Ton. Hendrix meistert diese Klangmöglichkeit wie kein anderer und baut sie als Feedback gekonnt in seine Stücke ein. Ebenso nutzt Hendrix die Effektpedale, vorzugsweise den Wah-Wah. Der Wah-Wah beschreibt lautmalerisch den Klang, der dadurch hervorgerufen wird. Exemplarisch direkt am Anfang von Voodoo Child. Ihr hört immer noch Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute zum 50. Todestag von Jimi Hendrix. Im August 1969 findet das wohl wichtigste Musikfestival der Rockgeschichte statt, Woodstock. 3 Tage lang sollen Musiker und Fans unter dem Motto 3 Days of Peace and Music feiern. Woodstock mahnt den Endpunkt der Hippie-Bewegung in der USA und lockt dabei noch eine Vielzahl von Menschen an. We are stars. We are
Das ist völlig aus dem Ruder gelaufen, die ganze Veranstaltung. Die historische Wahrheit ist sicherlich, und das ist das Geniale an Woodstock, dass es tatsächlich, obwohl die Organisation völlig überfordert war, obwohl das Wetter nicht mitgespielt hat, obwohl es so viele Widrigkeiten gab, dass tatsächlich diese 350.000 bis 500.000 Menschen 3 Tage sehr friedlich und sozusagen gemeinschaftlich dieses Festival erlebt haben.
Entgegen des Mythos von Woodstock beruhte diese Veranstaltung auf rein kommerziellen Motiven. Die beiden New Yorker Artie Cornfield und Michael Lang wollen mit einem Festival ihr neu eröffnetes Tonstudio bewerben. Gemeinsam mit 2 Investoren wird sich auf ein Budget von damals 250.000 US-Dollar geeinigt und mit einer Besucherzahl von 200.000 Menschen gerechnet. Bereits 2 Tage vor Festivalbeginn campen schon 30.000 Menschen auf der Graswiese. Schon 15 Kilometer vor dem Veranstaltungsort kommt man mit dem Auto nicht mehr weiter. Und die Leute pilgern zu Tausenden auf der Landstraße Richtung Festival. Freedom, 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 freedom. Auch das Line-up gerät durcheinander. Die meisten Künstler kommen nicht zum Festival, da sie in diesem riesigen Stau feststecken. So muss der recht unbekannte Folkmusiker Richie Havens anstatt Sweetwater das Festival eröffnen. Die anderen Künstler, unter anderem Santana, Janis Joplin, The Who und Jefferson Airplane, werden schlussendlich per Helikopter in das Gelände eingeflogen. Auch das Wetter macht Probleme. Am Freitagabend und Sonntagmittag setzen heftige Wärmegewitter ein, die die Weidefläche in einen riesigen Haufen aus Matsch verwandeln.
Oh,
Jimi Hendrix tritt am letzten Veranstaltungstag auf. Es ist Montagmorgen um 9 Uhr. Eigentlich hätte der Voodoo-Gitarrist das Festival am Sonntagabend krönend beenden sollen. Insgesamt erleben nur etwa 35.000 Menschen seinen Auftritt. Die meisten Konzertbesucher sind bereits gegangen oder verlassen gerade die vom Regen getränkte Weide. Hendrix hatte extra für das Festival eine neue Band zusammengestellt. Sein alter Freund aus Army-Tagen, Billy Cox, ersetzt den Bassisten Noel Redding und weiter werden sie durch eine Rhythmusgitarre sowie zwei Perkussionisten ergänzt. Gemeinsam treten sie unter dem Namen Gypsy Sun and Rainbows auf.
Er hat eine legendäre Show. Er hat wohl über 2 Stunden gespielt. Er hat legendär gespielt am Ende dieses Festivals im August 1969 und sicherlich unvergessen bleibt das, was er mit der amerikanischen Nationalhymne da gemacht hat.
Hendricks Darbietung ist legendär und der vielleicht prägendste Moment des Woodstock Festivals. Knapp 4 Minuten lang erleben die Fans, wie über ihren Köpfen Düsenjets abheben, Bomben explodieren und Gebäude einstürzen. Allein der Anfang des Stücks ist bezeichnend, wie Biograf Hannes Fricke schreibt.
Hendrix lässt nach den ersten Tönen einige Saiten freischwingen und die Kombination aus Gitarre, Verstärker und Effektpedalen jault wie von selbst los.
Die wird quasi geschreddert. Diese Performance, die Jimi Hendrix da hinlegt, das ist sozusagen ein vernichtender Abgesang auf alles, was einen amerikanischen Nationalmythos ausmacht.
Es war keine Nationalhymne, es war ein Antikriegslied gegen Vietnamkrieg, meiner Meinung nach. Also es war eher Bomben dröhnen als Musik, also Bombenabwürfe.
Jimi Hendrix holt mit seiner Interpretation der Nationalhymne den Krieg nach Amerika. Nahezu ausnahmslos wird dieses Stück Gitarrenkunst als seine Stellungnahme gegen den Vietnamkrieg gedeutet, als Demontage von Amerika und Abrechnung mit den kriegstreibenden Politikern.
Ich würde auch noch hören, da ist sozusagen eine gewisse Wehmut. Da ist ein Leid an Amerika oder an der Ambivalenz zwischen dem großen Versprechen, was Amerika einmal war und für viele vielleicht noch ist, was sich auch in Teilen dieses Liedes dann wiederum ausdrückt, auch noch aufgehoben.
Nach Woodstock formiert Hendrix seine Band neu. Er kehrt wieder zu dem Trio-Konzept zurück. Billy Cox bleibt am Bass und für Mitch Mitchell kommt Buddy Miles ans Schlagzeug. Zu dritt sind sie die neue Band of Gypsies. Gemeinsam veröffentlichen sie das gleichnamige Album, in dem auch der Hit Machine Gun zu finden ist. Über 12 Minuten lang schießt Hendrix puren Gitarrensound in Richtung Zuhörerschaft. Im Januar 1970 hat die neu gegründete Band einen katastrophalen Auftritt im Madison Square Garden. Hendrix ist mit dem Kopf nicht bei der Sache und das Trio stolpert uninspiriert durch 2 Songs. Nur einen Monat, nachdem die Band gemeinsam aufgetreten war, löst sie sich auch schon wieder auf. Im März 1970 wird eine neue Jimi Hendrix Experience gegründet und Mitch Mitchell kehrt ans Schlagzeug zurück. Es folgt die letzte US- und Europatournee mit Auftakt am Isle of Wight Festival. Am 6. September 70 spielen sie ihr letztes Konzert auf der Ostseeinsel Fehmarn. Ebenfalls ein Katastrophenfestival. Die Besucher sind vom schlechten Wetter und der miserablen Organisation frustriert und lassen ihren Frust mit Buhrufen zum Teil an Hendrix aus. Gerade diese letzten Konzerte haben unter Hendrix zunehmendem Drogenkonsum gelitten. Gemeinsam mit seiner deutschen Freundin Monika Dannemann verbringt er die Zeit nach Fehmarn in London. Er wirkt müde und ausgebrannt. Den 17. September 1970 verbringt er größtenteils mit seiner Freundin. Am Abend geht er wegen eines Streits zwischen den beiden alleine auf eine Party. Später will auch Monika Dannemann dazustoßen, wird aber nicht hereingelassen. Hendrix will zuerst nicht mit ihr sprechen, nimmt dann aber doch über das Haustelefon mit ihr Kontakt auf und kommt nach unten. Schließlich begeben sich beide danach in Dannemanns Hotelzimmer. Was dann genau passiert, wer wann aufwacht und weggeht oder doch nicht, bleibt unklar. Sicher ist nur, dass Hendrix das angstlösende Schlafmittel Vesparax zusammen mit Wein einnimmt. Ein fataler Mix. Vesparax hat eine sehr starke Wirkung. Für einen Erwachsenen genügt schon eine halbe Tablette. Hendrix soll 9 Kapseln eingenommen haben. Er erstickt am 18. September 1970 mit nur 27 Jahren an seinem Erbrochenen. Im Abstand von einem halben Jahrhundert erinnert sich Hans-Jürgen Lauterbach an diese Tage.
Ich habe noch eine schöne Geschichte zu seinem Tod. Er ist am 18. September gestorben, 70. Und am 20. September 70 haben die Rolling Stones gespielt auf dem Killesberg. Und da erinnere ich mich halt, weil 20. September ist mein Geburtstag und da wurde ich 18. Und da war 2 Tage danach und dann haben die die Gedenkminute für Jimi Hendrix eingelegt. Ziemlich am Anfang, weil der Mick Jagger sagt, ein sehr guter Freund von uns ist gestorben.
Jimi Hendrix war ein musikalischer Revolutionär und ein Virtuose auf seinem Instrument.
Es hat keiner geschafft, so die Gitarre so zu spielen und so und mit so einer Leichtigkeit solche Töne und Musik zu kreieren wie Jimi Hendrix. Gonna leave this town. Gonna make a whole lot of money. Gonna be big, yeah. Gonna be big, yeah. I'm gonna buy this town. Gonna buy this town. Put it all in my shoe. Might even give a piece to you.
Jimi Hendrix Bühnenpräsenz ist legendär. Mit Hendrix Tod verlor die Welt ihren vielleicht besten Gitarristen. Sein intensives Gespür für sein Instrument und die überaus virtuose und facettenreiche Intonation bleiben auch nach 50 Jahren unnachahmlich. Damit geht die Mikro-Europa-Musikbox zum 50. Todestag des amerikanischen Ausnahmegitarristen Jimi Hendrix hier auf der Wüstenwelle zu Ende. Als Informationsquellen verwendete ich das Nachrichtenmagazin Der Spiegel, die Stuttgarter Nachrichten, die Doku-Reihe Seven Ages of Rock sowie die Dokumentation Woodstock – Drei Tage, die eine Generation prägten. Eine wichtige Quelle war das Buch Jimi Hendrix 100 Seiten von Andreas Fricke, erschien bei Reklam 2017. Ein großes Dankeschön geht an Horst Tonn, Professor für Amerikanistik an der Universität Tübingen, und an Hans-Jürgen Lauterbach, der als Zeitzeuge bei beiden Konzerten in Stuttgart war. An den Reglern saß Klaus Klein, Redaktion Ulrich Hägele. Einige Einspieler waren von Live-Konzerten oder von älteren Aufnahmegeräten. Deshalb hat es manchmal ein bisschen gerauscht. Alle bisherigen Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Vielen Dank, dass ihr den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle eingeschaltet habt. Vom Mikrofon verabschiedet sich Moritz Sauer.
Then she took